Ihr Lieben, folgt man der alten Poststraße von Ephesus über Smyrna nach Pergamon, erreicht man als nächstes die lydische Handelsstadt Thyatira. Also, starten wir noch einmal und folgen der alten Poststraße von Ephesus über Smyrna nach Pergamon und erreichen heute die alte lydische Handelsstadt Thyatira, wie ihr auf dieser Karte erkennen könnt. Vermutlich hast du von dieser Stadt noch nie irgendetwas gehört. Sie ist die kleinste und unbedeutendste Stadt unter den 7 Städten, die von Jesus einen Brief bekommen. Ephesus kennt alle Welt wegen der bis heute gut erhaltenen Tempel und Bibliotheksanlagen. Smyrna hat sich zu einer der größten Städte in der heutigen Türkei entwickelt, heißt heute Izmir. Vom Pergamon-Museum in Berlin haben die meisten Leute auch schon mal was gehört. Aber was bitte ist das Besondere an Thyatira? Jesus findet eine ganze Menge. Er schreibt dieser kleinen Gemeinde daher den längsten und komplexesten Brief. Und er lobt an Thyatira mehr als an Ephesus, Smyrna und Pergamon. Jesus sieht diese Gemeinde anscheinend mit anderen Augen als wir. Und so lasst uns jetzt nochmal hineinhören, was Jesus dem Leiter der Gemeinde schreibt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie lodernde Flammen brennen und dessen Füße wie leuchtendes Gold glänzen, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Jesus stellt sich hier der Gemeinde also als Sohn Gottes vor. Das fällt darum besonders auf, weil es das einzige Mal ist, dass er mit diesem Titel in der ganzen Offenbarung genannt wird. Jesus spricht damit als der, der vom Vater hier auf die Erde heruntergekommen ist, um uns mit Gott bekannt zu machen. Er hat den Himmel für uns verlassen, um uns die Wahrheit über Gott mitzuteilen. Und er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Dass Jesus sich als Sohn Gottes vorstellt, ist aber auch noch für alle bemerkenswert, die immer wieder sagen, dass Jesus nie behauptet hätte, Gottes Sohn zu sein. Doch hat er. Und zwar immer dann, wenn es um die Wahrheit ging. So hat sich Jesus im Prozess gegen ihn vor dem Hohen Rat als Sohn Gottes bekannt. Und er tut es nun ein zweites Mal hier beim Check-up über Thyatira, damit seine Leute endlich die Wahrheit erkennen. In manchen Liedern besingen wir die sanften und liebevollen Augen von Jesus. Aber diese Augen können auch wie Feuerflammen brennen. Sie brennen, um alles Fadenscheinige und alles Falsche aufzudecken, damit wir die Wahrheit über uns erkennen. Jesus sieht sich also seine Gemeinde in Thyatira ganz genau an. Und während er im Feuer wie Gold zu glänzen anfängt, trennt sich in seiner Gemeinde die Spreu vom Weizen. Es wird deutlich, was gut und was schlecht läuft. Erstens, bist du eigentlich ein mündiger Christ? Jesus stellt fest, ich kenne dein Tun, dein Lieben, dein Glauben, dein Dienen und deine Geduld. Ich weiß auch, dass du heute noch mehr tust als früher. Dein Einsatz für Jesus wird also nicht vergessen. Er kennt dein Tun, auch jetzt in der letzten Woche. Er kennt deine Anstrengungen, deinen Fleiß und deine Leistung. Er weiß, wer hier aufgeräumt hat. Er weiß, wer Leute angerufen hat, denen es nicht gut ging. Er weiß, wer seine Gebote wirklich befolgt hat. Darum lass dich nicht entmutigen, auch wenn du nur selten mal ein Dankeschön dafür hörst. Jesus weiß alles, was du tust. Er weiß auch, was du dabei auszuhalten hast und wie viel Geduld du dabei immer wieder beweist. Die Liebe, die in der Gemeinde in Ephesus noch fehlte, die ist in Thyatira reichlich vorhanden. Leider müssen wir sagen, dass sie in den meisten Gemeinden im Laufe der Zeit auf der Strecke bleibt. Man hat sich kennengelernt, man weiß, wie der andere so tickt und denkt und fühlt. Man läuft nicht so richtig auseinander, aber man läuft nicht mehr aufeinander zu. Doch die Treuen in Thyatira, die haben damit nicht aufgehört. Sie wissen, dass die liebevolle Beziehung zum anderen in der Gemeinde alles andere trägt und erhält. Die Kraft zu solcher Liebe, die kannst du nur aus der Liebe beziehen, die du von Jesus geschenkt bekommst. Er gibt dich nie auf. Und darum musst auch du nicht aufhören, deine Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Jesus will auch dir die Kraft und Liebe dazu geben. Nun zeigt sich diese Liebe am meisten, indem wir den anderen wahrnehmen und wertschätzen. So haben wir auf den Freizeiten des biblischen Unterrichts schon einige Male ein Experiment durchgeführt. Während der Mahlzeiten durfte sich niemand etwas vom Essen nehmen. Die Teens sollten füreinander sorgen. Auweia, wie komme ich bei diesem Experiment an den Brotkorb und die Aufschnittplatte ran? Kein Problem. Nach wenigen Minuten hat sich das eingespielt. Jeder achtete darauf, was dem anderen auf dem Teller fehlte. Und jeder versuchte, von den Augen des anderen abzuleben, was er sich wünschte. Natürlich war das eine besondere Erfahrung, aber sie hat mich gelehrt, was Liebe in der Gemeinde ist. Nicht ich erwarte etwas vom anderen, dabei werde ich nur enttäuscht, sondern ich sehe darauf, was der andere braucht, und das funktioniert. Als zweites wird der Glaube der Christen in Thyatira gelobt, sicher, weil sie immer mehr von Jesus erwarteten statt von sich selbst. Ein gesungenes Tischgebet lautet: Gott, weil er groß ist, gibt so gerne große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Ich glaube, das ist unser Problem. Wir sind arm, weil wir Jesus oft nichts Großes mehr zutrauen. Glaube aber ist, ihm zu trauen in den kleinen und großen Dingen unseres Lebens. Schließlich wird der Dienst der Gemeinde gelobt. Die Geschwister in Thyatira drehten sich nicht nur um sich selbst, sie fühlten nicht ständig ihren geistlichen Puls, sondern sie nutzten ihre wertvolle Zeit, um damit anderen etwas Gutes zu tun. Jeder und jeder vermutlich mit den Gaben, die Gott ihm geschenkt hatte. Da gab es kein Stöhnen, weil sie wussten, dass sie letztlich Jesus dienten und an seinem Reich bauten. Und zum Schluss, da stellt Jesus der Gemeinde sogar noch ein besonderes Zeugnis aus. Er sagt: Ich weiß auch, dass du heute mehr tust als früher. Die Christen in Thyatira sind in ihrem Glaubensleben gewachsen. Ihre Liebe, ihr Glaube, ihr Dienen und ihre Geduld haben sich mit den Jahren vertieft. Sie haben sich ganz viel mit Jesus beschäftigt und der Weinstock hat Frucht in ihnen gewirkt. Für das Wirken des Heiligen Geist hatten sie sich geöffnet und der Geist hatte seine guten Früchte in ihnen wachsen lassen. Die Christen in Thyatira waren gereifte Jünger, die sich nun zu höherem berufen fühlten. So glaube ich, dass Jesus einmal sehr glücklich gewesen ist über seine Geschwister in Thyatira. Denn wie sehr vermisst er es heute, dass Christen wirklich im Glauben reifen. Die meisten von uns begnügen sich doch damit, dass sie zum Glauben an Jesus gefunden haben. Sie ruhen sich auf ihrer Bekehrung aus, statt auf ihr aufzubauen. Jesus bat seine Apostel im Missionsbefehl aber nicht nur, den Glauben in aller Welt bekannt zu machen, er befahl ihnen, die Leute zu Jüngern zu machen. Und ein Jünger wird man nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Bei den Aposteln hat Jesus sich 3 Jahre Zeit dafür genommen. Doch wer von uns lässt sich heute noch auf solch einen Prozess ein? Mein Eindruck ist, dass wir genau an dieser Stelle einen entscheidenden Engpass in unserer Gemeinde haben. Es fehlen nicht nur hier und da mal ein paar Mitarbeiter. Es fehlt an gereiften, mündigen Christen. Mündige Christen erkennt man daran, dass sie urteilsfähig sind. Sie sehen die Welt mit den Augen von Jesus und ziehen daraus ihre Weltanschauung. Sie handeln instinktiv richtig, weil sie durch Jesus erwachsen geworden sind. Sie fragen nicht jahrelang, was sie tun sollen. Mündige Christen sind dabei keine Superchristen. Sie bleiben zerbrechliche Gefäße mit einem kostbaren Inhalt, aber sie sind randvoll gefüllt mit Gnade und Liebe. Um das zu erreichen, bieten wir in unserer Gemeinde immer wieder Jüngerschaftskurse an. Sie wurden aber bisher nur von einem ganz kleinen Teil unserer Gemeinde besucht. Was würde alles möglich sein, wenn wir Jesus mehr folgen würden, wie die Gemeindeglieder in Thyatira? Eine Frau aus Thyatira steht mir dabei leuchtend vor Augen. Sie ist Lydia und handelte mit Purpurstoffen. Ihre Geschäfte führten sie oft in die griechische Stadt Philippi. Dort begegnete sie eines Tages dem Apostel Paulus. Lydia nahm sich die Zeit, dem Apostel aufmerksam zuzuhören, obwohl sie als Purpurkrämerin sicher genug anderes zu tun hatte. Ihre roten Gewänder waren gefragt. Sie galten als Zeichen von Würde und Macht. Und niemand auf der ganzen Welt konnte die Farbe so gut herstellen wie die Färber von Thyatira. Doch Lydia dachte nicht nur an ihre Geschäfte, sie öffnete ihr Herz für Jesus. Sie lud Paulus und seine Begleiter in ihr Haus ein und ließ sich taufen. Die erste Gemeinde auf europäischem Boden entstand bei Lydia zu Hause. Ihre Gastfreundschaft wurde später in Philippi sprichwörtlich. Und als sie in ihre Heimat zurückkehrte, war sie sicher auch ein Segen für die Gemeinde in Thyatira. Die Gemeinde dort hatte es nämlich gar nicht so leicht, in der Wirtschaftsmetropole zu überleben. Keine andere Stadt hatte so viele Zünfte wie Thyatira. Es gab Kupferschmiede, Verarbeiter von Bronze, Gerber, Verarbeiter von Leder, Färber, Woll- und Leinenweber, Töpfer, Bäcker, Sklavenhändler und viele andere mehr. Die unterschiedlichsten Berufsgruppen hatten sich in Thyatira angesiedelt und sie hatten sich zu Zünften organisiert, zu Verbänden. Dabei war es üblich, dass jede Zunft ihre eigene Schutzgottheit anbetete. Wir kennen das heute auch noch. Die Feuerwehr beschützt der heilige Florian, die Jäger schwören auf den heiligen Hubertus und die Bergleute verlassen sich auf die heilige Barbara. Darum zweitens, wem folgst du? Tatsächlich schützte die Zunft nicht nur ihre Anhänger, sie diktierte auch teilweise ihr Leben. Den Weg, den die Zunft vorgab, mussten ihre Anhänger auch gehen. Die Gottheit, die die Zunft anbetete, musste auch von ihren Anhängern verehrt werden, sonst gab es Ärger. Zu jedem Beruf gehörte sozusagen also ein bestimmter Gott. Und wenn du ihm in deiner Zunft keine Opfer dargebracht hast, dann flogst du aus der Zunft heraus und warst dein Beruf los. Du warst dein Einkommen los und du konntest deine Familie nicht mehr ernähren. Die Christen in Thyatira steckten in einem Dilemma. Einerseits wollten sie Jesus nachfolgen, andererseits lebten sie auch von dem Handel in der Stadt. Und Jesus sieht dieses Spannungsfeld und sagt, doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du unternimmst nichts gegen diese Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Leute zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Götzenopferfleisch. Jesus kennt also unsere Probleme und er gibt ihnen einen Namen, einen symbolischen Namen. Hier nennt er das Problem Isabel. Bei diesem Namen sollte es den Leuten eigentlich in den Ohren klingeln. Isabel, da war doch irgendwas im Alten Testament. Isabel, das klingt irgendwie nicht gut. Das ist so ungefähr, als würde ich heute sagen, dein Problem heißt Putin oder Trump. Das sind Leute, die gehen über Leichen. Und du verbindest sofort ein paar Schlagzeilen mit ihnen und weißt, da stimmt irgendwas nicht. Die Geschichte von Isabel steht in 1. Könige 16 bis 2. Könige 9. Isabel war die Tochter des phönizischen Königs Et-Baal. Und weil es damals schon praktisch war, seine Nachbarn als Verbündete zu haben, heiratete sie den israelitischen König Ahab. Der war so verliebt, dass er für Isabel gleich einen Tempel baute, in dem sie ihren Gott Baal verehren konnte. Aber nicht nur sie ging in den Tempel, König Ahab begleitete sie, sein Hofstaat machte mit und bald übernahmen auch viele Leute im Volk diese neue Sitte. Es kann ja nicht schaden, neben Jahwe noch weitere Götter um Hilfe anzuflehen, denn seit Isabel Königin ist, regnet es plötzlich nicht mehr. Gott hat den Himmel verschlossen, damit seine Leute zur Besinnung kommen, aber sie rennen nur noch mehr in den Baalstempel. Schließlich beweist Gott durch seinen Propheten Elia auf dem Berg Karmel, dass er der einzig wahre Gott ist. Aber König Ahab hat sich inzwischen so weit von seiner Frau einlullen lassen, dass er selbst darauf nicht hört. Ahab greift noch nicht mal ein, als Isabel seinen Nachbarn umbringen lässt. Der König hatte sich in dessen Weinberg verliebt, aber Naboth wollte nicht verkaufen. Isabel hatte eine schnelle Lösung für das Problem. Sie brachte ihn einfach um. So lief in Israel bald gar nichts mehr so, wie Gott sich das mal vorgestellt hatte. Überall herrschten nur noch Lüge, Mord, Habgier und Unzucht. Und alles nur wegen Isabel. Jesus setzt nun diese Situation von damals mit der Lage der Christen in Thyatira gleich. Denn einige Gemeindeglieder hatten faule Kompromisse geschlossen. Sie mischten bei dem Festen im Apolltempel mit, weil das alle machten. Sie aßen von dem Fleisch, das Apoll geweiht worden war. Sie gingen sogar zu den Tempelprostituierten, weil sie dachten, dass es beim Christsein doch mehr auf die Seele als auf den Körper ankommt. Doch Jesus nennt das Ehebruch. Und er sagt, ihr müsst euch wie damals bei Isabel entscheiden, wem ihr vertrauen wollt. Elia rief, wie lange wollt ihr denn noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Spannend daran finde ich, dass das alles ja gar nicht so weit weg ist von dem, was dir und mir in unserem Land entgegenströmt. Deutschland ist wirtschaftlich auch ein sehr starkes Land. Auf höchster Staatsebene setzen wir unser Vertrauen auf unsere Leistung. Wir sind Exportweltmeister. Das Bruttoinlandsprodukt wächst und wächst. In Afrika und Asien denken die Leute, dass hier das Paradies ist. Und Deutschland ist natürlich auch ein christliches Land. Hier hat die Reformation ihren Ursprung genommen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass sich da eine Vielzahl von anderen Göttern in unserem Land ausgebreitet hat. Ganz offensichtlich hat Allah in vielen Städten und Dörfern seinen Platz gefunden, weil viele Muslime unter uns leben. Auch Buddha wird verehrt, selbst hinduistische Tempel gibt es in unserem Land. Aber ich will heute gar nicht auf dieses Offensichtliche eingehen. Es haben sich auch noch andere Götter bei uns eingeschlichen, die erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Wie steht es da zum Beispiel mit dem Gott des Erfolgs? Wie viel Zeit opferst du ihm? Wie oft glaubst du, dass du nur dann etwas wert bist, wenn du etwas leistest? Wie oft hast du dich besonders angestrengt, weil du geglaubt hast, dass der Erfolg dich glücklich machen wird? Du hast deinen Willen und deine Kraft und Zeit dem Gott des Erfolgs geopfert. Ein zweiter Gott, der sich bei uns eingeschlichen hat, ist der Gott des Profits. Wie oft lässt du dich von der Frage leiten, was bringt mir das eigentlich? Wenn ich mich ehrenamtlich in der Gemeinde einsetzen würde, was würde mir das bringen? Wenn ich sonntags in den Gottesdienst ginge, was bringt mir das? Wenn ich etwas spende, was bekomme ich dann denn an Aufmerksamkeit und Segen zurück? Merkst du, da geht es nicht um Jesus, da geht es nur um dich und um den Gott des Profits. Ja, es gibt eine Vielzahl von Göttern, die um deine Aufmerksamkeit ringen, und den Leuten in Thyatira ging es ganz genauso. Nun weiß ich nicht genau, welche Götter sich da um dein Leben streiten, aber du wirst das wissen, wem du tief drinnen in deiner Seele vertraust. Ist es wirklich Jesus? Oder ist es vielleicht doch dein Geld, dein Besitz, deine Leistung, dein Haus oder dein Auto? Du hast wirklich schon viel geleistet und bist stolz darauf und glücklich. Aber wo steht Jesus in deinem Leben? Vielleicht vertraust du auch vor allem auf deine Kraft, dein Aussehen, dein Wissen, deine Macht oder auf deine Position in der Firma. Du bist nur noch einen Karriereschritt davon entfernt, dein großes Glück zu erreichen. Aber was ist mit Jesus? Oder vielleicht vertraust du auch vor allem auf deine Beziehungskompetenz. Du hast eine Frau, Kinder, viele Freunde. Bei deinen Nachbarn und Kollegen bist du total beliebt. Das lässt dich jeden Morgen motiviert und fröhlich aufstehen. Aber welche Rolle spielt Jesus noch in deinem Leben? Jünger von Jesus sind immer nah bei ihrem Herrn. Sie lieben ihn. Sie hören auf ihn. Sie folgen ihm. Der Umgang mit ihm prägt sie. Sie verbringen möglichst viel Zeit mit ihm. Wie sieht das bei dir aus? Ich staune immer wieder, wie viele Leute samstags in die Fußballstadien strömen. Ein Verein in Schwarz-Gelb wirbt sogar bei seinen Fans mit dem Slogan »Echte Liebe«. Und tatsächlich muss man nur ein Stichwort sagen und schon sind alle begeistert dabei. So ist der Champions-League-Sieg mit dem Namen Lars Ricken verbunden oder der letzte Pokalsieg mit Ousmane Dembélé. Jeder in Dortmund kennt diese Namen. In unserer Gemeinde geht es auch um echte Liebe. Echte Liebe zu Jesus. Was würde alles passieren, wenn wir mehr davon hätten? So aber muss Jesus uns sagen, ich habe ihr Zeit gelassen, um ihre Einstellung zu ändern. Doch sie weigert sich, ihr lasterhaftes Leben aufzugeben. Darum werfe ich sie aufs Krankenbett und alle, die Sex mit ihr hatten, lasse ich in größte Not geraten, es sei denn, sie ändern ihre Einstellung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder werde ich nicht am Leben lassen. Sie müssen sterben. Dann werden alle Gemeinen wissen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Wünsche nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das gebe, was er verdient. Drittens, wie entlarvst du die Lügen in deinem Leben? Als Jesus sich der Gemeinde von Thyatira vorstellte, hätten sie schon ahnen können, dass er nicht nur Nettes zu sagen hat. Nun ist das Feuer in seinen Augen und Beinen deutlich zu spüren und er stellt noch mehr Sachen klar. Dabei wollen wir aber nicht übersehen, dass sein Check-up einen Zwischenbericht darstellt. Das ist noch kein Abschlussbericht. Eine Umkehr eilt, aber sie ist immer noch möglich. Jesus fordert, dass die Gemeindeglieder aufhören, der Prophetin Isabel alles zu glauben. Ihre Lehren sind falsch und führen vom wahren Glauben weg. Die Prophetin war wahrscheinlich eine faszinierende Persönlichkeit, die es verstand, andere zu betören und vielleicht auch ein bisschen zu bezaubern. Sie war wirklich von Gott begabt, aber sie litt unter einer unheilvollen Selbstüberschätzung. Leider hat Isabel dazu geführt, dass viele Gemeinden wegen ihr das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben. Sie verfahren heute nach dem Motto, besser keine Prophetie zulassen, als einer Isabel die Macht zur Macht zu verhelfen. Dabei übersehen wir aber, dass die Gabe der Prophetie ein Geschenk Gottes ist. Paulus meint sogar, dass sie die wichtigste aller Gaben des Heiligen Geistes ist. Er schreibt, von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisungen zu erhalten. Wieso? Die Gabe der Prophetie ist die von Gott gegebene Fähigkeit, Gottes Wahrheit für ganz bestimmte Situationen zu offenbaren und sie so konkret auszusprechen, dass sie zu mehr Verständnis, zu Korrektur, zu Umkehr und auch zu Ermutigung führt. Das kann wirklich jeder in der Gemeinde gut brauchen. Die Prophetie kann sich dabei auf die Vergangenheit beziehen, auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft. Sie wird oft in Bildern übermittelt, die der Prophet überhaupt nicht selbst erklären kann, die aber für den Empfänger von großer Bedeutung sind. Darum sind bei der Gabe der Prophetie auch ein paar Dinge zu beachten. Erstens, prophetisches Reden muss geprüft werden. Dazu dient uns die Bibel und ein gesundes geistliches Urteilsvermögen. Zweitens, wer eine prophetische Gabe hat, ist damit nicht der Kritik enthoben. Auch der prophetisch Redende kann sich irren. Er braucht daher seine Mitchristen als Ergänzung und Korrektur. Keiner hat den Heiligen Geist für sich gepacht. Drittens, Leben und Reden eines prophetisch begabten Christen müssen übereinstimmen. Es muss die ernsthafte Absicht erkennbar sein, ein geheiligtes Leben führen zu wollen. Und viertens, prophetisch begabte Christen sollten in der Regel keine Leitungsaufgabe in der Gemeinde wahrnehmen. Sie sind das Sprachrohr Gottes, aber nicht der Leiter der Gemeinde. In der Gemeinde in Thyatira wurden weder die Worte der Prophetin geprüft, noch passte ihr Lebensstil zu ihrer Berufung. Und dann ließ man sie auch noch den Gemeindekurs bestimmen. Das konnte nur schiefgehen. Wo eine Gemeinde aber das prophetische Reden überhaupt nicht mehr zulässt, da verkommt sie zu einem geistlosen Museum. Und das ist auch nicht der Wille Gottes. Wir brauchen also die Gabe der Prophetie, um uns in einer sich immer schneller verändernden Welt zurechtzufinden. Wir brauchen das prophetische Reden, damit wir die Lügen um uns herum von der Wahrheit erkennen können. Alles ist heute irgendwie im Fluss. Verschiedene Strömungen drohen uns mitzureißen. Sie bringen dir vielleicht kurzzeitig Glück, aber sie führen immer weiter weg von Jesus und seiner Herrlichkeit. Da ist zum Beispiel auch der Trend zur Online-Kirche. Klar sind viele Gottesdienste im Internet besser als die, die wir hier bieten können. Die werden ja auch extra fürs Fernsehen gemacht. Aber betet die Online-Kirche auch für dich, wenn du mal krank bist? Redet Gott durch die Geschwister im Netz persönlich zu dir, Auge in Auge? Nehmen die Leute dich da auch mal in den Arm? Kommt jemand vorbei, um dir zu helfen? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Unsere Regierung tut alles, damit wirklich jeder in unserem Land zur Arbeit geht. Eine Vollbeschäftigung wird angepeilt. Aber ist das wirklich das, was Gott sich für uns gedacht hat? Will er, dass wir die Erziehung unserer Kinder dem Kindergarten überlassen? Will er, dass wir viel Geld verdienen? Oder will er, dass wir unsere Zeit und Energie auch in sein Reich investieren? Darum lass dir doch bitte mal von Jesus zeigen, wo du einigen Lügen auf den Leim gegangen bist. Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und vielleicht hast du sogar den Mut, Jesus zu bitten, dir die Gabe der Prophetie zu schenken. Das wäre so wunderbar. Oder lass dir jemanden zur Seite stellen, der diese Gabe schon hat. Und dann wirst du hoffentlich eines Tages von Jesus hören: Aber ihr übrigen in Thyatira, die ihr dieser Lehre Isabels nicht gefolgt seid und von den sogenannten Tiefen des Satans nichts wissen wolltet, euch sage ich, ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ich werde euch keine Last auferlegen. Haltet nur fest, was ihr habt, bis ich komme. Viertens, was gibt dir Halt? Die übrigen in unserem Text erinnern noch einmal an den Kampf zwischen Elia und Isabel. Elia dachte damals, dass er wirklich der Einzige wäre, der noch an Gott glaubte. Aber Gott zeigte ihm, dass noch 7000 andere ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. In Thyatira sind es vermutlich viel weniger, die den wahren Glauben bewahrt haben. Aber auch hier gibt es diesen heiligen Rest, der Jesus treu geblieben ist. Sie sind nicht den brandneuen Erkenntnissen aus Forschung und Wirtschaft auf den Leim gegangen. Sie haben geahnt, dass es sich um satanische Tiefenerkenntnis handelt. Leider scheint in unserem Land manchmal ein handfester Aberglaube die Menschen mehr zu fesseln als der schlichte Glaube an Jesus, der uns rettet und hält. Ganz einfach ausgedrückt bedeutet der Glaube an Jesus doch Folgendes: Jesus hat dir mit seinem Kreuz einen Rettungsring zugeworfen. Und wenn du dich an dem festhältst, wirst du in den Strömungen dieser Welt nicht ertrinken. Das Wasser wird dir manchmal bis zum Hals gehen. Du wirst Angst bekommen. Ja, das gehört zu dem Leben auf dieser Erde dazu. Aber Jesus sagt, du wirst nicht ertrinken. Denn Jesus hält das Seil am Rettungsring ganz fest. Egal wie stark die Strömung ist, das Seil reißt niemals. Darum nimm bitte das Seil wieder in die Hände. Halt es ganz fest und dann zieh dich nach und nach an diesem Seil aus der Strömung heraus. Du meinst, dass du das nicht schaffst? Ja, vielleicht solltest du dazu mal die anderen Dinge loslassen, die dir so wichtig erscheinen. Du brauchst wirklich beide Hände. Du wirst das Ziel nicht erreichen, wenn du weiter mit der einen Hand an deinem beruflichen Erfolg festhältst und dafür die Bindung zu Jesus immer weiter lockerst. Vielleicht geht es da gerade ganz konkret um einen Auftrag oder eine Situation in deiner Firma, wo du ganz genau weißt, dass du diesen Weg eigentlich nicht mitgehen solltest. Dann lass das doch bitte für Jesus. Du wirst das Ziel auch nicht erreichen, wenn du weiter an einer Beziehung festhältst, die dich von Jesus wegzieht. Du weißt vielleicht selbst, dass dich diese Beziehung zerreißt. Warum hast du nicht den Mut, loszulassen? Du brauchst wirklich beide Hände, um das Seil deiner Rettung nicht zu verlieren. Jesus steht am anderen Ufer. Er hält das Seil auch ganz fest, denn er liebt dich. Und er zittert mit dir, dass du das Seil nicht loslässt. Jesus zieht dich auch kräftig in seine Richtung, denn er sehnt sich nach dir. Er kennt sogar die beste Stelle, wo du gut durch den Fluss durchkommst. Aber du musst dich an ihn festhalten. Und dann verspricht er dir: Wer diesen Kampf besteht und bis zuletzt das tut, was ich will, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird sie mit eisernem Zepter beherrschen und wie Tontöpfe zerschmettern. Ich verleihe ihm die Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dafür werde ich ihm den Morgenstern geben. Darum fünftens, was ist eigentlich dein Ziel? Jesus verspricht jedem, der sich an ihn hält, Kraft und Macht. Es ist die Macht zu überwinden und es ist die Kraft, alles durchzustehen, um das Ziel bei Gott zu erreichen. Ja, du kannst mit Jesus die Hindernisse in deinem Leben überwinden und du kannst dich darauf verlassen, dass das Seil nicht reißen wird. Wenn du rufst, kommt Jesus persönlich und zieht noch kräftiger. Darum schau auf ihn und halt dich an Jesus fest. Ich weiß nicht, wo du im Moment genau stehst. Vielleicht hat dich die Strömung erfasst und du hast losgelassen. Dann ergreif das Seil, das Jesus dir heute zuwirft, neu. Es ist deine zweite Chance. Vielleicht treibst du auch schon ganz lange in der Strömung und du wusstest gar nicht, dass es daraus auch einen Ausweg gibt. Dann ergreif das Seil, das Jesus dir heute zuwirft. Er liebt dich. Er will die Ewigkeit mit dir verbringen. Er schenkt dir einen ganz neuen Morgen voller Licht, weil du endlich die Wahrheit und das Leben gefunden hast. Jesus nennt sich selbst den hellen Morgenstern. Er ist für dich in diese Welt gekommen und leuchtet jetzt für dich. Du darfst dich mit ihm verbinden und dann wird deine Finsternis hell und die Orientierungslosigkeit hat endlich ein Ende. Der Morgenstern ist ein Symbol für den Sieg Jesu, denn der Morgen der neuen Welt Gottes hat mit ihm angefangen. Und Jesus wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du das erkennst und mit dabei bist. Darum sagt er, wer hören will, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Thyatira heißt heute Akisha. Es ist eine moderne, florierende Stadt mit 80.000 Einwohnern. Überreste aus alter Zeit sind kaum noch zu sehen. Auch eine christliche Gemeinde gibt es hier nicht mehr. Schade. Aber es ist eben ein Irrtum zu meinen, dass einem nichts mehr zustoßen kann, wenn man sich einmal für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Diese Entscheidung wird immer wieder von uns verlangt. Täglich dürfen wir neu zupacken und das Seil von Jesus umso fester ergreifen. Und darum wünsche ich dir im Namen von Jesus, dass du erkennst, dass der lebendige Gott zu dir spricht. Hörst du sein Rufen wie damals in Thyatira? Dann antworte ihm doch, indem du sein Rettungsseil neu ergreifst.